Liebe Gemeinde, durch das von Feinden geplagte Israel erschallte vor 3000 Jahren der Jubelruf: Saul hat seine Tausende erschlagen und David seine Zehntausende. In Sauls Ohren klang dies als Spottruf. Er wurde auf David eifersüchtig und begann, ihn mit Argwohn zu betrachten. Einmal warf er seinen Speer gegen ihn, ein andermal reute es ihn wieder. Saul ließ David als Hauptmann gegen die gut gerüsteten Philister ins Feld ziehen. Dies mit der Hoffnung, dass jene ihn zu Fall bringen. David aber hatte Erfolg. Schließlich versprach König Saul David die Hand seiner Tochter Michal. Ihre Liebe zu David kam ihm gerade recht. Hinterhältig verlangte er vom mittellosen David kein Brautgeld, sondern das Leben von 100 Philistern. Die Verliebtheit der Michal soll David zur Strecke bringen. David und seine Soldaten gelang es aber, 200 Feinde zu erschlagen. So stieg David auf zum Schwiegersohn des Königs und kam an seinen Tisch. Das Klima zwischen den beiden blieb aber so wechselhaft, launisch wie der April. Liebe Gemeinde, diese Begebenheit wird gleich vor unserem Predigttext erzählt. Stoff für einen spannenden Film. Es ist auch der Stoff, der in der Romantik in zahlreichen Märchen umgesetzt wurde. Ich denke besonders an das Märchen von der weißen Schlange. Da warb ein Jüngling um die Königstochter, die aber so stolz war, dass sie überschwere Aufgaben an ihren Bewerber stellte. Dem Jüngling gelang jedoch alles, weil ihm die Tiere halfen, denen er zuvor auf dem Weg ins Schloss ihr Leben gerettet hatte. Und so bekam er die Königstochter und überwand auch ihren Stolz. Von den Grimmschen Märchen wissen wir mittlerweile, dass sie uns viel Wahres über die seelische Beschaffenheit des Menschen mitteilen. Wie ist das mit der Davidsgeschichte? Gibt auch sie einen Einblick in das, was den Menschen in seinem Innersten bewegt und antreibt? Da ich kein Psychologe bin, kann ich das nicht so gründlich tun wie Verena Kast mit den Märchen. Etwas aber ist mir aufgefallen. Jonathan, und von ihm wird in der Folge vor allem die Rede sein, war in einer speziellen Situation. Sie wird sogar uns bildlich vor Augen geführt. Sie haben gehört im Predigttext, er, Jonathan, sagte zu David: Bleib in deinem Versteck und verbirg dich. Ich aber werde hinausgehen und mich neben meinen Vater stellen. Das können wir uns vorstellen. Da steht Jonathan. Zur einen Seite sein Vater, den er achtet und dessen Ältester er ist. Auf der anderen Seite versteckt sich David, sein Freund, den er gern hat. Jonathan steht zwischen seinem Freund und seinem Vater, die beide ihre Erwartungen an ihn haben. Mit beiden fühlt er sich eng verbunden. Und ausgerechnet, diese beiden Menschen sind verfeindet. Bei dieser Konstellation kann man sagen, handelt es sich um ein Muster, das sich seither unzählige Male wiederholte und sich vermutlich in unterschiedlichen Schattierungen in allen Familien abspielt. Da ist der übermächtige Vater, er fürchtet seine Entthronung, er will die Macht behalten und nicht an David verlieren. Jonathan soll einmal sein Nachfolger sein, was er nicht schlecht wäre für Jonathan. Aber versteckt in der Nähe sitzt David, mit dem Jonathan nun schon so viel erlebt hat und den er mehr liebt als einen Bruder. So steht Jonathan zwischen dem Wunsch nach Macht und dem Wunsch, anerkannt und geliebt zu sein. Waren auch Sie in einer Situation, in der sich die Eltern gegen ihre Freunde gestellt haben oder gar gegen die Person, die sie heiraten wollten? Sind auch Sie zwischen zwei Personen hin und her gerissen, die Ihnen beide wertvoll sind, die sich aber nicht in die Augen sehen können? Kennen Sie das? Und wie geht es Ihnen dabei? Es gibt Männer und Frauen, die würden oder die sich in einer ähnlichen Situation wie Jonathan befinden, die würden die Freundschaft opfern, um sich Karriere und Macht zu sichern. Andere stellen sich offen gegen ihren Vater oder gegen die Mutter, sprich gegen das bürgerliche Leben, gegen Konvention und Sicherheit, um mit Freunden davonzuziehen und das eigene Leben zu verwirklichen. Dies mein laienhafter Versuch, etwas von der tiefen psychologischen Dimension dieser Davids-Geschichte ans Licht zu holen. Jonathan war wirklich in einer verzwackten Situation zwischen Saul und David, zwischen Pflichtgefühl und Freiheit, zwischen Karriere und Freundschaft. Wie Jonathan handelt, fasziniert mich. Es gelingt ihm, ganz sich selbst zu bleiben. Er entscheidet sich nicht für eine Seite, womit er einen Teil seines Herzens verloren hätte. Er wählt nicht zwischen den beiden aus, sondern nimmt sich an als das, was er ist. Er ist und bleibt der Sohn von Saul, der von seinem Vater geschätzte Thronfolger. Er ist und bleibt aber auch der Freund Davids, der zudem vor kurzem seine Schwester Michal geheiratet hat. Und mit dieser Haltung bewirkt er auch, dass die beiden ihn so respektieren. Denn beides ist wahr, beides ist ein Teil von ihm. Wenn er eine Seite verleugnete, ginge ein Teil von seinem Herzen verloren. Das hat Jonathan erkannt und so handelt er danach. Er steht offen an die Seite seines Vaters. Er ist seine rechte Hand, sein bester Berater. Und so gibt er ihm Rat und setzt sich dabei für seinen Freund David ein. Und er tut dies nicht hinterhältig, sondern im Wissen darum, dass es auch für seinen Vater das Beste ist. Und er tut es ohne Furcht, denn er weiß, dass David seine Trümpfe nie und nimmer gegen ihn ausspielen wird. Was bringt Jonathan für Argumente ins Feld? Erstens erinnert er Saul daran, was David als Krieger für Israel erreicht hat. Und zweitens, dass er dabei sein Leben uneigennützig aufs Spiel gesetzt hat. Dabei appelliert er an den Verstand seines Vaters. Im Folgenden rührt er Sauls Herz. Denn Jonathan lässt drittens Saul seine Freude über die Erfolge Davids nochmals spüren. Und schließlich mahnt er seinen Vater daran, Gott zu respektieren. Sein viertes Argument für David lautet: Der Herr ist mit ihm. Und die Hand macht er voll, indem er Saul fünftens mahnt, sich nicht gegen Gott zu versündigen, indem er einen Unschuldigen ermorde. Großartig. Jonathan gelingt es, zu bleiben, was er ist. Sohn von Saul, Freund von David. Auf diese Weise wird er auch zum Freund des Vaters und seinem Freund ein Bruder. Für beide setzt er sich mit Herz, Verstand und Gottesfurcht ein. Sein Lohn ist, dass er noch an diesem Tag erleben darf, dass die beiden, die ihm lieb sind, sich wieder in die Augen sehen. Für einen Abend ist er der glücklichste Mensch der Welt. Wer die Davidsgeschichte kennt, weiß, dass es kein Happy End gab. Saul brachte seine Aprillaune nicht weg und verwarf David noch mehrmals. Aber Jonathan gelang es, bis zum Ende seinem Herz treu zu bleiben. Vielleicht deshalb, weil er nie aus dem Streit der beiden für sich einen Vorteil holen wollte. Er blieb bis in seinen Tod an der Seite seines Vaters, kämpfte für ihn und regierte mit ihm das Volk. Und er blieb auch stets ein Freund Davids und wurde von David über seinen Tod hinaus geehrt. Wir haben in diesem Abschnitt etwas über den Wert der Freundschaft mitbekommen. Ich möchte das noch vertiefen. Was ist Freundschaft? Auf einer Karte las ich den Satz: Ein Freund ist jemand, der die Melodie deines Herzens hört und sie dir vorsingt, wenn du sie vergessen hast. Das tat doch Jonathan mit seinem Vater, als dieser sich mal wieder in seinen Zorn gegen David verrannte und um seinen Thron fürchtete. Und Saul besann sich dann für einige Tage, dass er es ja eigentlich anders meinte. Freundschaft ist eine Seite der Liebe und nicht die mindeste. Im folgenden Zitat stellt C.S. Lewis die Freundschaft dem Verliebtsein gegenüber. Liebende reden dauernd über ihre Liebe. Nochmals, Liebende reden dauernd miteinander über ihre Liebe. Freunde kaum je über die Freundschaft. Liebende stehen sich gegenüber, ineinander versunken. Freunde stehen Seite an Seite, versunken in ein gemeinsames Anliegen. Lewis sieht also den Wert der Freundschaft darin, dass sie sich nicht um sich selbst dreht, sondern dass sie über sich hinausgeht und mit ihr etwas Neues verwirklicht wird. Sie ist nicht bloß Gefühl, sondern gelebtes Leben. Was wir da über die Freundschaft gehört haben, hat auch mit unserem Glauben an Gott zu tun. Die Freundschaft wird ausdrücklich dem Wesen Gottes zugestanden. Im zweiten Buch Mose, im Anschluss an die 10 Gebote und das sogenannte Bundesbuch, wird gesagt, dass der Herr mit Mose redete wie mit einem Freund. dann habe ich als Lesung bewusst das Gleichnis gewählt, in welchem Jesus unseren Gott mit einem Nachbarn verglich, der sich nachts aus den Federn klopfen ließ, wie man es nur mit einem Freund machen kann. Und auch von Jesus selbst wird gesagt, dass er für seine Jünger ein Freund war. Basis der Freundschaft zwischen Gott und den Menschen sind die Tora, die Gebote, die Wegweisungen, wie man sie übersetzen müsste. Denn Gott möchte uns freundschaftlich den Weg weisen. Er kennt uns und das Leben, so ist es weise, wenn man von ihm lernt. Das ist unser Beitrag an die Freundschaft und er kostet uns ja eigentlich nichts, denn es ist ja unser Wunsch, dass wir wie Jonathan bei uns selber bleiben können und uns nicht von fremden Zwängen oder falschen Alternativen leiten lassen. Gottes Beitrag an die Freundschaft mit den Menschen ist einerseits seine Bereitschaft, Tag und Nacht für uns da zu sein, wenn wir ihn rufen. Und darüber hinaus hat er uns seinen Geist verheißen. Und was tut der Geist Gottes? Passt auf ihn nicht auch der Spruch, den ich vorhin zitiert hatte? Ein Freund ist jemand, der die Melodie deines Herzens hört und sie dir vorsingt, wenn du sie vergessen hast. Amen.